Herzlich willkommen bei Frickradio aus dem ORF Kulturcafé. Am Mikrofon begrüßt Sie Gerhard Wagner. Die Arbeitslosigkeit von behinderten Menschen ist circa viermal höher als von Menschen ohne Behinderungen. Viele behinderte Menschen wollen arbeiten, aber sie sehen oft keine Strukturen, die ihnen Arbeitsplätze ermöglichen würden. Darum geht es in der heutigen Sendung. Wege zur Arbeit. Wir möchten zeigen, welche Wege Menschen mit Behinderungen in Österreich einschlagen können, um einen Arbeitsplatz zu finden, der zu ihren Talenten passt. Vielleicht muss noch der eine oder der andere Weg ausgebaut werden. Dazu begrüße ich herzlich meine heutigen Gäste. Ich begrüße Herrn Dr. Haller aus dem Sozialministerium und an Sie die Frage, Sie sind zuständig für Maßnahmen von Menschen mit Behinderung. Vielleicht ein Aspekt, der Ihnen besonders wichtig ist und der dem Sozialministerium besonders wichtig ist.
Ja, für uns besonders wichtig ist, für Menschen mit Behinderung Möglichkeiten zu schaffen, dass sie in den Beruf integriert werden können. Und ein besonderer Schwerpunkt sind für uns junge Menschen.
Dann begrüße ich Herrn Universitätsprofessor Dr. Fritz Hausjell von der Universität Wien. Sie haben sich beschäftigt eingehend mit der Situation von Journalisten mit Behinderungen, nicht nur in Österreich, sondern international. Vielleicht als ersten Einstieg, was ist für Sie das ganz Besondere an diesen Untersuchungen gewesen, was hier rausgekommen ist?
Dass es international Entwicklungen gibt, die vorbildhaft bezeichnet werden können und dass es einen entsprechenden Optimismus berechtigterweise gibt, dass Entwicklung möglich ist.
Und über diese Entwicklungen werden wir dann noch im Laufe der Sendung weiter berichten. Neben mir sitzt Herr Andreas Keplinger vom Verein Faktor I. Vielleicht können Sie ganz kurz vorstellen, was ist Faktor I?
Also das Faktor I ist das Informationszentrum für junge Menschen mit Behinderung und Benachteiligung in Wien. Unser Auftraggeber ist das Bundessozialamt Landesstelle Wien und wir beraten hauptsächlich zum Themenschwerpunkt Beruf und Bildung. Zudem haben wir auch eine Clearingstelle angeschlossen.
Vielleicht kommen wir dann noch dazu, auch zu diesen Begriffen Clearing oder Arbeitsassistenz, nicht zu verwechseln mit der persönlichen Assistenz am Arbeitsplatz, die auch wichtig ist und den Berufseinstieg fördert. Und Erfahrungen mit Faktor I hat Herr Kirill Iljev gemacht. Er betreut Lernplattformen unter anderem der Pädagogischen Hochschule in Wien, aber nicht nur von der Pädagogischen Hochschule in Wien, sondern auch von anderen. Welche Lernplattformen betreuen Sie denn noch?
Also das ist die Plattform von Kirill Iljev. Das ist eine private Lernplattform von mir. Plattform Integration, das ist eine von unserer Abteilung in der Arbeit, eine Plattform, die von Berufspädagogischen Akademie des Bundes in Wien.
Was macht man denn da mit diesen Plattformen?
Also da sind einerseits, also da geht es um E-Learning, da sind einerseits Kurse von Seminare auf der Plattform, andererseits auch solche Kurse, die zum Lernen genutzt werden, also an Berufsschulen zum Beispiel.
Sie sorgen dafür, dass alles funktioniert in diesem Bereich und dass, ja, wenn es eine technische Panne gibt, dann ruft man bei Ihnen an und Sie bringen das Ganze wieder in Ordnung.
Ja.
Sie arbeiten jetzt seit, haben Sie mir vorhin gesagt, seit zweieinhalb Jahren bereits dort und waren aber vorher bei Faktor I. Sie haben eine Handelsschulausbildung gemacht in der Ungergasse. Und wie war das damals? Was war damals, wie Sie zu Faktor I gekommen sind? Wie waren die Schritte, dass Sie dann zu diesem Beruf gekommen sind, wo Sie jetzt sind?
Also da wurde ich also zuerst ins Projekt Bürowerkstatt übermittelt, ja, wo die Frau Mannhardtsberger, also meine derzeitige Vorgesetzte, also eigentlich ehemalige Vorgesetzte, der Projektleiter war. Durch sie habe ich dann den derzeitigen Posten bekommen.
An Sie die Frage, Herr Keplinger, Was waren aus Ihrer Sicht, also wir haben jetzt hier einen konkreten Menschen, der bei Ihnen war und beruflich eigentlich einen Erfolg gehabt hat, was sind die Schritte, worauf schauen Sie bei Faktor I in diesem Aspekt?
Worauf wir bei Faktor I schauen, also es ist immer sehr schwierig hier zu unterscheiden, darum muss ich ganz kurz jetzt wirklich zum Clearing gehen. Mhm. Am Beispiel Kirill oder auch an anderen Beispielen, das ist eigentlich immer dasselbe. Jetzt nur vom System her. Mhm. Im Clearing versucht man ganz einfach, das ist eine Berufsvorbereitungs- und Berufsorientierungsmaßnahme für junge Menschen bis 24, versucht man, junge Menschen auf den Beruf vorzubereiten, mit ihnen ein realistisches Ziel zu erarbeiten. Und da gibt es als allererstes mal die Interessen und die persönlichen Neigungen, auf die wir schauen und die wir mit dem Jugendlichen erarbeiten. Das Wichtigste sind mal die Träume und die Ziele eines Jugendlichen, an die er glaubt und die er selber verwirklichen möchte, weil nur an diesen kann er sich wirklich auch festhalten. Und das ist der erste Schritt. Und dann versucht man das mit dem, was der junge Mensch mitbringt, mit den Erfahrungen, mit den Qualifikationen und auch mit den Benachteiligungen und Behinderungen, die er mitbringt, die zum Teil zu ihm gehören, zum Teil zur Gesellschaft, einfach ein Produkt sind, dass er einfach da schaut, wie er seinen Platz finden kann und wie er vielleicht diese Nische in seinem Leben finden kann, die umgesetzt werden kann. Das Clearing ist jetzt noch nicht eine Maßnahme, in der man den Job sucht, in manchen Fällen, aber das ist ein halbes Jahr, wo man Zeit hat, gelingt es, aber das ist dann wirklich ein großes Glück. Der Kirill zum Beispiel hat nachher eben noch eine Qualifizierungsmaßnahme besucht, um in gewissen Bereichen nachzulernen, die ihm von der Ungergasse gefehlt haben und hat dann auch noch in langen Praktika sich diesen Job erarbeitet, den er jetzt schon seit 2 Jahren halten kann.
Das heißt also, in der Clearing-Phase kann man höchstens schnuppern zu bestimmten Aspekten und da entscheidet sich dann, was man tun kann, um möglichst gute Chancen haben, um am Arbeitsplatz Fuß zu fassen. Und das waren, in diesem Fall war das eben ein Praktikum, was gemacht wurde. Es gibt auch noch eine andere Stufe, also Clearing und Arbeitsassistenz. Mhm. Die ist dann eher in Richtung Arbeitsvermittlung. Das war aber in diesem Fall nicht der Fall.
In diesem Fall war eine Entscheidung, die der Herr Iljew und ich und seine Eltern damals, weil der Kirill noch minderjährig war, gemeinsam getroffen haben. Also ich war Berater und die Entscheidung wurde von den Betroffenen gefällt, dass einfach eine Entscheidung klar war, okay, es braucht vielleicht hier noch einen Zwischenschritt, um sich auf den Beruf optimal vorbereiten zu können und dieses Ziel, das gerade bei behinderten oder benachteiligten Menschen einfach manchmal ferner ist, als bei Menschen, die jetzt keine offensichtliche Behinderung haben, dass sie dieses Ziel erreichen. Und es wird von behinderten Menschen zum Teil einfach noch mehr soziale Kompetenz erwartet als vom Otto-Normalbürger, sage ich mal.
Ja, und das ist wahrscheinlich auch nicht immer einfach, bis die alle miteinander zusammenfinden. Also da gibt es sicher, das ist kein einfacher Prozess, nein, nehme ich mal an, aber das ist ja auch ein bisschen aus den Schilderungen hervorgekommen. Aber es gibt eben immer wieder auch sehr erfolgreiche Wege und einen von denen haben wir jetzt gesehen. Ich möchte jetzt wieder ein bisschen zum Allgemeinen bekommen. Wir haben jetzt von österreichischen Maßnahmen zur Förderung von Arbeitsplätzen für behinderte Menschen schon 2 gehört, nämlich die Arbeitsassistenz und das Clearing. Arbeitsassistenz ist nicht zu verwechseln, also das ist eher eine Maßnahme, zu helfen, einen Arbeitsplatz zu finden, nicht zu verwechseln mit persönlicher Assistenz am Arbeitsplatz für Menschen meistens mit Körperbehinderungen oder Sinnesbehinderungen, damit sie im Arbeitsprozess diese Leistungen können, die sie sonst nicht durchführen könnten, um eine höher qualifizierte Arbeit durchzuführen. Es gibt eine bunte Reihe von Paletten von Maßnahmen. Herr Dr. Haller, Sie selbst sind zuständig für Projekte, die zur Förderung von Arbeit führen. Vielleicht können Sie uns ein bisschen einen Überblick geben, wie das denn strukturiert ist.
Unser Beispiel hat schon gezeigt, dass es oft nicht ausreicht, eine einzelne Maßnahme zu haben, sondern unsere Maßnahmen müssen so gestaltet sein, dass sie auf die besonderen Bedürfnisse eingehen. Das kann auch eine Kette von Maßnahmen sein. Man beginnt mit Clearing, kommt zur Jugendarbeitsassistenz. Es stellt sich heraus, dass der Jugendliche in der Lage wäre, eine Lehre zu machen, vielleicht keine Volllehre, aber eine integrative Berufsausbildung mit einer verlängerten Lehrzeit oder mit Teilqualifizierungen. Das wird von uns unterstützt in Form auch einer Assistenzleistung oder von Ihnen angesprochen die persönliche Assistenz. Bei ganz schweren Beeinträchtigungen helfen wir, dass nicht nur der junge Mensch, sondern jeder Mensch, der diese Leistung benötigt, am Arbeitsplatz eine Unterstützung bekommt. Es können persönliche Dienstleistungen sein, Handreichungen sein. Es geht bis zur Betreuung am Arbeitsplatz, am Weg zur Arbeit. Es Unterstützungen von blinden Menschen, wenn sie zum Beispiel eine Dienstreise im Ausland machen und dort eine Orientierung benötigen. Aber nicht nur das, wenn Sie diese breite Palette angesprochen haben. Wir haben jetzt, erst vor kurzem, die Behindertenarbeitslosigkeit ist ja sehr hoch, hat unser Minister Dr. Buchinger hat eine Aktion gestartet, die Aktion 500. Hier werden zusätzlich 500 Arbeitsplätze besonders hoch gefördert, sodass auch die Behindertenarbeitslosigkeit hier doch ein wenig gesenkt werden kann.
Es gibt ja eine breite Palette von sehr, sehr vielen Maßnahmen. Das reicht vielleicht nur noch kurz ergänzend, auch zu Hilfsmitteln, die man bekommen kann, damit Arbeit ermöglicht wird, wo es Unterstützungen gibt. Jede Menge. Es gibt auch spezielle Projekte, die gefördert werden. Stichwort Behindertenmilliarde, die längst nicht mehr so heißt, aber in der Bevölkerung. Es ist die Beschäftigungsinitiative der österreichischen Bundesregierung. Und vielleicht können Sie auch da sagen, welche unterschiedlichen Dinge werden, worauf achtet man denn da besonders in diesen zusätzlichen? Und das ist nur ein Punkt und es gibt sehr, sehr viele andere, auch die Europäische Union ist nämlich da besonders aktiv und es gibt wirklich sehr, sehr viele Zugänge, aber sie sind für sehr, sehr vieles auch verantwortlich.
Ja, die allgemeine Zielsetzung ist die Beschäftigung am allgemeinen Arbeitsmarkt. Wir möchten Menschen mit Behinderung die Arbeit ermöglichen, nicht Beschäftigung in Form einer Therapie, sondern tatsächliche Arbeit mit eigenen Einkommen, mit Sozialversicherung, mit Pensionsansprüchen. Und alles, was dazu dient, unterstützen wir. Das können Qualifizierungen sein, ein Qualifizierungsprojekt, wo man vielleicht auch Basiskenntnisse erlangt. Es können für Menschen, die länger aus dem Beruf ausgeschieden sind, so Transitarbeitsplätze sein, mit dem Ziel, sie an den Arbeitsplatz heranzuführen und dann in der Folge auch wiederum unterzubringen. Wir haben eine Vielzahl von Unternehmensleistungen. Wir können zum Beispiel die Arbeitsplatzausstattung fördern, eine behindertengerechte Gestaltung des Arbeitsplatzes. Wir haben Möglichkeiten, Mobilitätstraining zu machen für blinde Menschen. Oder eine ganz neue Maßnahme, unsere jungen Menschen, die in keinem Lehrverhältnis sind, haben oft Schwierigkeiten, den Arbeitsplatz zu erreichen.
Hier, vor allem am Land, nicht?
Vor allem am Land. Ja. Hier bieten wir an, dass wir die Beförderungskosten übernehmen. Also jede Maßnahme, ganz abgestimmt auf den persönlichen Bedarf, ist von uns förderbar.
Wir machen jetzt eine kurze Musikzuspielung und danach werden wir uns dann mit der Situation von behinderten Menschen im journalistischen Bereich beschäftigen. Klinikradio auf Mittelwelle 1476, heute zum Thema Wege zur Arbeit. Ich habe es schon angesprochen, ein Aspekt, der uns natürlich von Frickradio ganz besonders interessiert, weil wir ja davon speziell betroffen sind, ist der Weg von behinderten Menschen in den Journalismus. Herr Professor Hausel, Sie haben sich damit schon seit längerer Zeit beschäftigt. Wie sieht denn die Situation in Österreich aus und kann man sagen, dass es Impulse gibt vom Ausland, wo Österreich eigentlich noch ein bisschen was lernen könnte?
Die Situation in Österreich sieht jetzt aufgrund einiger Initiativen in den letzten Jahren im internationalen Vergleich nicht schlecht aus. Aber sie ist natürlich in jeder Hinsicht ausbaufähig. Wenn man etwa das mit Großbritannien vergleicht, dort haben sich die meisten Rundfunkveranstalter 1997 in einem Netzwerk zusammengeschlossen, um die Situation für Menschen mit Behinderung in dieser Branche zu verbessern. Und zwar in vielerlei Hinsicht, sowohl für den Bereich der Beschäftigung als auch für die Frage der Darstellung, der Präsenz von Menschen mit Behinderung in den Rundfunkmedien. Davon sind wir in Österreich sicher noch ein ganz gutes Stück entfernt. Das ist, dieser Bewusstseinsprozess ist da eher in den Anfängen. Die Initiativen wie integrativer Journalismuslehrgang haben zwar in Kooperation auch mit dem ORF stattgefunden, aber sie haben noch nicht diese Erweiterungen erfahren, die man sich eigentlich wünschen würde. Sie hat sicher dazu geführt, dass es eine Sensibilisierung gibt, auch in den großen Rundfunkanstalten in Österreich oder in der einen großen Rundfunkanstalt in Österreich. Aber dass es nun explizite Pläne gibt, wie etwa bei den meisten britischen Anstalten, bis zu konkreten Terminen bestimmte Ziele zu erreichen, davon sind wir noch ein sehr gutes Stück entfernt.
Vielleicht eine Frage, die für den Journalismus im Speziellen gilt, aber vielleicht auch im Allgemeinen. Ich habe manchmal den Eindruck, dass Menschen mit Behinderungen oft nicht so viel zugetraut wird wie anderen. Mir ist schon öfters gesagt worden, ja, das wollen ja die Leute gar nicht sehen. Mal gefragt, warum gibt es eigentlich in Österreich, warum gibt es eigentlich so selten einen Rollstuhlfahrer als Fernsehsprecher? Das wäre ja überhaupt keine Schwierigkeit, weil der Rollstuhl würde der ja in keiner Weise eine Behinderung sein. Es wäre aber eine Frage des Symbols. Und da hört man dann öfters, ja, die Leute wollen das nicht. Ist das nicht eigentlich, dass es auch viele Betriebe noch nicht so richtig sensibilisiert sind dafür, dass sie das noch nicht so verinnerlicht haben? Wobei mir schon noch auffällt, vielleicht kann man das auch aus Untersuchungen feststellen, es dürfte sich aber schon etwas verbessern. Also die Situation, die Gleichstellung wird besser, aber es ist noch immer auf einem relativ niedrigen Level.
Ja, es ist noch auf einem niedrigen Level und es ist wahrscheinlich auch damit einhergehend, dass im Bereich von Behinderung sehr viele NGOs auf dem Spendenmarkt sich bewegen und hier oft ein nicht nur veraltetes, sondern auch schon in der Vergangenheit eigentlich hinfälliges Bild vermittelt wird von Bedürftigkeit, von Mitleid. Und das ist eigentlich etwas, was auch den Blick in vielen Branchen verstellt darauf, was Menschen mit Behinderung können. Es gibt eine sehr eigentlich auf den ersten Blick entsetzliche Studie in den USA, die aber genau das ausdrückt. Mitte der 80er Jahre hat dort ein Kommunikationswissenschaftler in einem Experiment nachgewiesen, dass Menschen mit Behinderung die Kerntätigkeiten des Journalismus genauso gut können wie Menschen ohne Behinderung. Und das sind so Dinge, wo wir uns dann sagen, also das brauche ich eigentlich nicht zu untersuchen. Aber auf der anderen Seite, offensichtlich ist es notwendig gewesen, Mitte der 80er Jahre, selbst in den USA, obwohl die 5 Jahre später ein Antidiskriminierungsgesetz beschließen und damit eigentlich relativ weit vorne sind in Großbritannien kommt das 2-3 Jahre später. Wir haben noch später in Europa, in Mitteleuropa, dann eigentlich diese Entwicklungen gemacht oder zum Teil noch nicht gemacht. Und warum der Medienbereich so wichtig ist, ich glaube, das ist, das muss man schon sagen, das ist ein Bereich, der in dem visuell wird, wie Menschen arbeiten und es ist ein sehr attraktiver Bereich. Nicht zuletzt ist aus diesem Grund auch das Studium, an dem ich unterrichte, ein sehr nachgefragtes. Viele junge Menschen wollen entweder in den Journalismus oder in andere Medienberufe gehen. Und daher halte ich es auch für einen der Kernbereiche, dass man hier auch diese Nagelprobe macht und sagt, ja, hier gibt es die gleichen Chancen, die gleichen beruflichen Chancen, egal ob jemand eine Behinderung hat oder nicht. Und das soll auch nach außen hin sichtbar sein, als durchaus ein Stück Ermutigung für andere Berufsbereiche auch, dass man sagt, in Großbritannien ist das gar keine Frage mehr, dass ich auch, wenn ich blind bin, Fernsehjournalist sein kann. Ja? Das ist etwas, wo man hier in Österreich schon noch Überzeugungsarbeit leisten muss, dass das geht. Ja? Und ich meine, mit den verschiedenen Hilfestellungen, Assistenz, die Menschen in dieser Situation zusteht, sind diese Dinge lösbar. Und die Frage, die zweite Frage, die ja dann dazu kommt, ist, es ändern sich, und davon bin ich überzeugt, und das zeigen auch manche Studien sehr deutlich, es ändern sich auch die Bilder, die vermittelt werden von Menschen mit Behinderung, wenn diese selber daran beteiligt sind. Nicht, weil die dann sozusagen in dieser Nische dann diese Berichterstattung machen sollen. Nein, das sicher nicht, sondern weil sie in der Redaktion die Diskussionen mitprägen, die darüber geführt werden, welche Geschichten dann gemacht werden und wie sie gemacht werden und welche unnötigen und hemmenden Stereotype man künftig eigentlich nicht mehr im Journalismus transportieren sollte.
Na, wir haben uns ja daran gewöhnt, Gott sei Dank, dass wenn man von Frauenthemen spricht, dass das ohne Frauen nicht geht. Bei Menschen mit Behinderungen sollte das allmählich vielleicht auch gang und gäbe werden. Ich denke mir, das wird man leicht verstehen, dass das eine Forderung ist, die auch viel für sich hat. Gestern hat die Unterrichtsministerin im Zuge der PISA-Studie davon gesprochen, dass man die Kinder in den Schulen fordern und fördern muss. Nun spricht man bei behinderten Menschen viel öfters vom Fördern als vom Fordern. Ich glaube, Sie haben auch Studierende mit Behinderungen in Publizistik. Ist es nicht wirklich so, dass man speziell auch sagen muss, die gleichen Qualifikationen, behinderte Menschen können auch die gleichen Qualifikationen bringen. Daher ist es auch notwendig zu fördern, denn das ist auch eine Art von Förderung. Haben Sie solche Erfahrungen auch gemacht oder können Sie das bestätigen?
Ich habe den Eindruck, allerdings muss ich dazu sagen, dass ich auf der einen Seite den Eindruck habe, dass an der Universität und die Statistiken, die ich dazu mir angeschaut habe, belegen das leider, dass dort schon die deutliche Verengung in den Bildungschancen sehr stark schlagend wird. Wir haben vergleichsweise wenige Menschen mit Behinderung, die bei uns studieren. Die wenigen, die wir haben, da würde ich die Bilanz ziehen, es gibt einen kleinen Unterschied und der kleine Unterschied heißt, diese Gruppe fühlt, glaube ich, noch, dass sie mehr leisten müssen, um das Gleiche zu erreichen. Das ist ein etwas ähnliches Phänomen, das wir oft bei Frauen auch wahrnehmen, dass sie sozusagen es uns erst beweisen müssen, dass sie das auch genauso gut können. Noch vor 20 Jahren war der Anteil von Frauen im Journalismus etwa bei 20%. Jetzt sind wir zum Glück etwa bei 40-45%. Wir sind noch nicht bei der Gleichstellung, aber es ist eine verhältnismäßig dynamische Entwicklung, die noch nicht in den Spitzenpositionen so erkennbar ist. Wir freuen uns, wenn bei einer Tageszeitung eine Chefredakteurin endlich sozusagen den Sessel ergreift, wie etwa beim Standard. Aber das sollte eigentlich künftig kein Thema mehr sein. Und es sollte künftig, und es wird vorübergehend ein Thema sein, wenn nun jemand mit einer Behinderung zum Beispiel ein Fernsehmagazin moderiert. Und ich hoffe, dass ich es selber auch erlebe. Ich bin jetzt so Mitte 40, Ende 40, dass ich in meinem aktiven Berufsleben es erlebe, dass wir darüber möglichst nicht mehr diskutieren müssen. Also ich weiß, das ist eine vielleicht dynamische Forderung, aber sie heißt ja 20 Jahre, wir gehen ja als Beamte sicher nicht mit 65, sondern künftig eher mit 70 in Pension. Also diese Entwicklungsspanne ist, glaube ich, die ist realistisch und heißt aber auch, dass wir uns sehr anstrengen müssen. Ich glaube, dass wir sehr beharrlich dranbleiben müssen. Das zeigen auch diese internationalen Entwicklungen. Einzelne Initiativen sind sehr wichtig, dürfen aber nicht Alibi-Initiativen dann werden, sondern heißt dranbleiben, weiter Druck machen, sowohl von den Betroffenen, von dort kommt er sowieso, als auch von denen, die das erkannt haben, dass das ein ganz wichtiger Bereich ist.
Die Arbeitszeit, die Lebensarbeitszeit wird länger, unsere Sendezeit bleibt aber immer die gleiche. Sie hören leider schon die Hintergrundmusik, wir nähern uns ganz rasch dem Ende. Wir haben noch einen Aspekt gehört, dass es offensichtlich doch nicht so ganz einfach ist, weil die Öffentlichkeit sehr viel mehr verlangt. Ich hoffe, dass wir mit diesen Maßnahmen auch das Selbstbewusstsein fördern können, zu zeigen, dass Menschen mit Behinderungen sehr wohl das schaffen, was sie sich vorgenommen haben und das auch anerkannt wird. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie hier gewesen sind. Ich hoffe, wir werden auch nicht das letzte Mal, vielleicht auch in unterschiedlicher Besetzung hier wieder uns zusammenfinden. Ich möchte noch für die nächste Sendung einen kleinen Programmhinweis geben. Am nächsten Sonntag, dem 30.12.2007, hören Sie in der letzten Sendung dieses Jahres in einer Frick-Magazinsendung vom Friends of Fairness Preis, einem innovativen Projekt der Wiener Linien und einem Buch von Franz Josef Voreinig. Ich möchte mich bei meinen Gästen für ihr Kommen bedanken und auch bei Martin Leitner für die technische Unterstützung der heutigen Sendung. Namens des gesamten Freak-Radio-Teams wünsche ich Ihnen allen noch erholsame Weihnachtsfeiertage und verabschiede mich am Mikrofon, Gerhard Wagner.
Radio. Jeden Sonntag und Dienstag ab 20.30 Uhr.
Auch im Internet unter 1476.orf.at.
Kennen Sie schon unsere neue Homepage?
Auf www.freak-radio.at finden Sie Informationen über unser Team und Sendungen in Textfassung.
Übrigens unter leichter Lesen, auch für Leute mit Lernschwierigkeiten.
Und Sie können die Highlights von Freak Radio als MP3 auf Ihren Computer laden.
www.freak-radio.at.
Sie hörten eine Sendung der Schwerpunktreihe Selbstbestimmt mit allen Sinnen.
Wege zur Gleichstellung, Wege ohne Diskriminierung.
Die vom Bundessozialamt aus Mitteln der Beschäftigungsoffensive der österreichischen Bundesregierung gefördert wird.